You say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak.
Ich freue mich, dass wir über dieses Thema miteinander nachdenken können, wie unser Leben wirklich gelingt. Ich möchte zunächst einmal sagen, es ist ein Thema, über das ich gerne rede. Es ist meine Lieblingspredigt. Und zwar schon seit vielen Jahren deswegen, weil ich das, was ich Ihnen weitersage, selber erlebt habe und erfahre. Und von daher, ich bin immer wieder ermutigt über dem, was in Jesus Christus drin liegt. Ich werde jetzt ziemlich steil einsteigen mit einer Bibelstelle. Ich werde Ihnen ein historisches Ereignis erzählen. Und Sie werden vielleicht am Anfang sich fragen, was hat das mit dieser Thematik zu tun? Ich bitte Sie einfach, haben Sie Geduld bis zum Schluss und per Livestream bleiben Sie bitte zugeschaltet bis am Ende, dass Sie wirklich hören, was Jesus Ihnen schenken möchte. Ich lese aus Jesaja 53 den 5. Satz, da heißt es, er, Jesus, ist wegen unseren Sünden verwundet und zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir sind an jenem ersten dunklen Karfreitagmorgen. Drei Schwerverbrecher sollten an diesem Morgen hingerichtet werden. Einer dieser drei war Jesus, der sogenannte Judenkönig. Erstaunlich viele prominente Menschen waren anwesend. Plötzlich geht ein Geraune durch die Menge. Ich sehe Jesus. Es gibt mir einen Stich im Herzen. Denn man hat ihn furchtbar zugerichtet. Man hat ihm eine Krone aus Dornen auf den Kopf gedrückt. Das Blut läuft ihm über das Gesicht. Man hat seinen Leib blutig gepeitscht. Unbarmherzig treiben die Soldaten voran. Endlich erreicht man den Hügel Golgatha vor den Toren Jerusalems. Die Soldaten nehmen Jesus, sie werfen ihn sich so gegenseitig ein bisschen zu. Dann reißen sie ihm die Kleider vom Leib, sie legen ihn aufs Kreuz, breiten seine Arme aus, schlagen ihm Nägel durch die Hände und durch die Füße. Ich höre die Hammerschläge. Dann richten sie das Kreuz auf, rammen es in den Boden, befestigen es und dann hängt Jesus dort einige Stunden an diesem schrecklichen Kreuz. Im Laufe der Stunden hat er erstaunliche Dinge gesagt, so betet er zum Beispiel für die, die ihn ans Kreuz genagelt haben, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er kümmert sich um die beiden, die mit ihm gekreuzigt wurden, zum einen von beiden sagt er sogar, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dann ruft er, ich habe Durst. Dann ein Schrei der Verzweiflung, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann ein Ruf des Triumphes, es ist vollbracht. Und schließlich ein Gebet des Vertrauens, Vater, in deine Hände befehle ich dir meinen Geist. Und mit diesen Worten stirbt Jesus. Was ich Ihnen jetzt gerade beschrieben habe, geschah vor ungefähr 2000 Jahren und seit diesem Augenblick haben sich die Menschen immer wieder Gedanken gemacht, warum musste dieser Jesus auf so brutale Weise sterben? Nun, für die Juden war es klar, er war ein Gotteslästerer, er hatte sich Gott gleich gemacht. Man musste mit solchen Menschen einfach kurzen Prozess machen, man musste sie beseitigen. Später haben Leute gesagt, nein, Jesus war seiner Zeit einfach um Jahrhunderte, vielleicht sogar um Jahrtausende voraus. Man hat ihn nicht verstanden, seine Ideen, seine Gedanken. Und es gibt Menschen, die sagen, wenn Jesus heute auf die Welt käme, mit den gleichen Gedanken, es würde ihm genau gleich gehen, man würde ihn irgendwie versuchen zu liquidieren. Und so sind viele Meinungen vertreten worden, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Ich möchte Ihnen heute Morgen zeigen, was die Bibel dazu sagt. Und ich möchte Ihnen zeigen, was für Auswirkungen das Sterben Jesu für unser Leben hat. Und Sie werden staunen. Das Motiv, warum Jesus starb, ist klar. Er starb aus Liebe zu uns. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Aber was haben wir jetzt davon, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Ein erstes. Weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, kann er uns die Sünden vergeben. Jetzt denken Sie vielleicht, ja, das ist jetzt nicht so sensationell. Oder vielleicht denken Sie sogar, ja, das ist typisch die Frommen. Die kommen ja jeden Tag mit der Sünde. Ich meine, Sünde ist doch ein alter Zopf. Wer glaubt denn noch, dass wir gesündigt haben? Und ich möchte darum diesen Begriff Sünde, Sünden einfach einmal definieren von der Bibel her. Sünde ist eigentlich nichts anderes als Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Man könnte auch sagen Rebellion gegen Gott oder man könnte sagen Übertretung der 10 Gebote oder ganz einfach, man könnte sagen Ungehorsam Gott gegenüber. Dabei ist es interessant, wenn die Bibel von Sünde redet, versteht sie darunter nicht zuerst die moralischen Vergehen. Wenn wir in Thayngen auf die Straße gingen, wenn wir die Leute einmal fragen würden, bitte erklären Sie mir, was ist die schlimmste Sünde? Da würden manche vielleicht sagen, jemanden umzubringen. Manche würden vielleicht sagen, die Ehe zu brechen. Und das ist keine Frage, das sind natürlich ganz, ganz schlimme Dinge. Aber es ist nicht die schlimmste Sünde. Sondern die schlimmste Sünde ist, wenn wir das wichtigste Gebot, das Gott uns gegeben hat, übertreten. Kennst du das wichtigste Gebot? Jesus wurde mal danach gefragt und dann hat er geantwortet, du sollst Gott den Herrn lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Das ist das wichtigste Gebot. Und das andere ist ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn das aber die beiden wichtigsten Gebote sind, dann ist es die schlimmste Sünde, eines dieser beiden Gebote zu übertreten. Und jetzt frage ich Sie einmal ganz ehrlich, haben Sie diese Gebote immer gehalten? Können Sie sagen, seit Sie denken können, seit Sie fühlen können, haben Sie Gott immer von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft geliebt? Das bedeutet aber, dass Gott in Ihrem Leben immer an erster Stelle ist. Dass Sie bei allem, was Sie tun, immer fragen, Gott, was willst du von meinem Leben? Können Sie sagen, dass Sie das immer, immer gehalten haben? Wenn ja, dann dürfen Sie jetzt aufstehen und nach Hause gehen. Dann dürfen Sie vom Livestream ausschalten, weil dann habe ich Ihnen nichts zu sagen. Aber bitte, es muss stimmen. Nun, hier in diesem Raum steht niemand auf. Und damit haben wir genau bewiesen, jawohl, wir sind schuldig geworden am wichtigsten Gebot. Und jetzt frage ich Sie, wie sieht das mit dem zweiten Gebot aus? Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Nun, wer ist mein Mitmensch? Das ist natürlich irgendjemand, aber es ist bestimmt mein Ehepartner. Und jetzt frage ich einmal die Männer, liebe Männer, lieben Sie Ihre Frauen immer wie sich selbst? Und ich frage die Frauen, lieben Sie Ihre Männer immer wie sich selbst? Und ich frage die Eltern, lieben Sie Ihre Kinder immer wie sich selbst? Und ich frage die Kinder und Teenager und Jugendliche, die vielleicht auch zugeschaltet sind, liebt ihr eure Eltern immer wie euch selbst? Auch wenn sie manchmal in einem furchtbar schwierigen Alter sind. Und ich weiß, Eltern können furchtbar schwierig sein. Sie hätten vor 15 Jahren unsere Kinder fragen müssen. Da haben die gesagt, ja, die sind furchtbar schwierig. Wissen Sie, was sie heute sagen? Heute sagen sie, aber unsere Eltern haben ganz schön viel gelernt. Die sind gar nicht mehr so schwierig. Aber es sind die Nächsten. Es ist der Chef, der mich tyrannisiert. Es ist der Lehrer, der gerade noch eine unangesagte Probe gemacht hat und so weiter. Können Sie sagen, dass Sie alle diese Menschen immer geliebt haben wie sich selbst? Und ich sage Ihnen noch einmal, wenn das stimmt, dürfen Sie jetzt aufstehen und nach Hause gehen. Nun, an dieser Stelle ist noch nie jemand aufgestanden, weil wir damit einfach wissen, wir sitzen alle im selben Boot. Wir sind alle schuldig geworden, auch wenn wir moralisch ein einwandfreies Leben führen. Bitte, Gott freut sich darüber. Aber wir sind schuldig geworden an den beiden wichtigsten Geboten und darum braucht jeder Mensch Vergebung der Sünden. Genau darum ist Jesus auf diese Welt gekommen. Es steht in unserem Text, er ist wegen unseren Sünden verwundet und zerschlagen worden. Haben Sie das mitbekommen? Wegen unseren Sünden verwundet und zerschlagen worden. Dabei lehrt die Bibel, dass Jesus Christus am Kreuz eine so vollkommene Erlösung geschaffen hat, dass auch die allerschlimmste Sünde vergeben werden kann. Vielleicht sitzt jemand hier oder auch bei Livestream zugeschaltet, der sagt, natürlich habe ich gesündigt. Das musst du gar nicht beweisen. Mein Problem ist, dass ich so schlimm gesündigt habe, dass ich den Eindruck habe, dass Jesus eine so schlimme Sünde nicht vergeben kann. Doch, Jesus hat am Kreuz eine so vollkommene Lösung geschaffen, dass er auch die allerschlimmste Sünde vergeben kann. Und noch etwas, Jesus hat an diesem Kreuz eine so vollkommene Lösung geschaffen, dass wir nichts mehr dazu tun müssen. Es gibt ja immer wieder Menschen, die den Eindruck haben, sie müssten sich die Vergebung irgendwie abverdienen. Mit religiösen Übungen. Vielleicht mit irgendwelchen guten Werken. Aber die Bibel sagt, das können wir nicht und das müssen wir nicht. Sondern Jesus bietet uns die Vergebung wie ein Geschenk an. Und ich sage Ihnen, ein Geschenk kann man nicht verdienen. Auch nicht ein bisschen. Stellen Sie sich vor, ich würde heute Mittag nach Hause kommen und würde meiner Frau einen riesigen Blumenstrauß nach Hause bringen. Ich würde sagen, schau mal Schatz, ich schenke dir diesen Blumenstrauß. Und meine Frau würde sagen, danke vielmal, hier hast du 10 Franken. Ich würde sagen, Moment mal, du hast es noch nicht ganz verstanden. Ich habe gesagt, ich möchte dir den Blumenstrauß schenken. Ja, sagt sie, habe ich schon verstanden, aber hier hast du wenigstens 5 Fränkli. Nein, ich will dir den Blumenstrauß schenken. Verstehen Sie? Ein Geschenk kann man sich nicht verdienen, sonst ist kein Geschenk mehr. Man kann ein Geschenk nur annehmen. Und genauso ist es mit der Vergebung der Sünden. Sie können sich's nicht verdienen. Sie können es nur im Glauben annehmen. Und dieses Annehmen nennt die Bibel Umkehr zu Jesus. Oder vielleicht hat jemand Ihnen schon mal gesagt, du musst dich einmal für Jesus entscheiden. Oder wenn Sie die deutschen Bibel lesen, kommen Sie zu diesem Wort Bekehrung. Manche haben ja Riesenprobleme mit diesem Begriff, weil sie meinen, das ist etwas Unheimliches, etwas Sektiererisches. Aber Bekehrung ist nichts anderes als ich nehme dieses Geschenk einmal im Glauben an. Und jetzt möchte ich Ihnen auch heute Morgen erklären, wie man sich für Jesus entscheidet. Und ich mache das einmal in 3 Schritten. Wenn ein Mensch sich für Jesus entscheiden will, muss er als erstes einmal seine Schuld und Sünde einsehen. Und ich merke immer wieder, das ist das Schwierigste an der ganzen Sache. Wir geben nicht gerne zu, dass wir gesündigt haben. Und ich merke manchmal, diejenigen, die am meisten Dreck am Stecken haben, merken es oft am allerwenigsten. Aber hören Sie mal, wenn Ihr Herz nicht total verhärtet ist, dann wissen Sie doch um Schuld in Ihrem Leben. Stehen Sie doch dazu. Jemand hat mal gesagt, wer seine Sünde einsieht, ist schon halb bekehrt und er hat recht. Weil der zweite und der dritte Schritt ist folgerichtig. Der zweite Schritt ist, dass ich in einem Gebet meine Sünden bekenne. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und der dritte Schritt ist, dass ich Jesus in mein Leben aufnehme. Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Also wiederholen wir es noch einmal. Erster Schritt, wir müssen unsere Sünden erkennen. Zweiter Schritt, wir müssen unsere Sünden in einem Gebet Jesus bekennen. Und wir müssen, dritter Schritt, Jesus im Glauben in unser Leben aufnehmen. Und jetzt möchte ich Ihnen noch einen seelsorglichen Rat mitgeben. Ich werde manchmal gefragt, sagen Sie einmal, kann man sich eigentlich auch allein für Jesus entscheiden? Oder ist es besser, wenn man das mit einem Menschen zusammen macht? Und dazu sage ich immer wieder gerne Folgendes, jawohl, man kann das natürlich allein machen. Und wir erleben das in solchen Veranstaltungen, Menschen hören das, was ich dir sage, wie man das macht, gehen nach Hause, ziehen sich zurück, beten ein solches Gebet und im Grunde genommen ist das eine wunderbare Sache. Aber ich habe eine Entdeckung gemacht. Wenn Menschen sich allein für Jesus entscheiden, haben sie später oft mit der Frage zu kämpfen, hat mir Jesus wirklich vergeben? Hat er mich wirklich angenommen? Ich bin Menschen begegnet, die haben sich für Jesus entschieden und noch nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, nach 20 Jahren wurden sie immer wieder von dieser Frage gequält, hat mir Jesus wirklich vergeben? Und darum ermutige ich Sie, wenn Sie sich heute Morgen für Jesus entscheiden möchten, machen Sie es bitte nicht alleine. machen Sie es mit einem Menschen zusammen. Wissen Sie, vor über 43 Jahren in einer ähnlichen Veranstaltung habe ich das Angebot des Gespräches angenommen. Ich habe mit jemandem zusammen bewusst diesen Schritt gemacht und seit diesem Augenblick habe ich keinen einzigen Moment, keinen einzigen Augenblick daran gezweifelt, dass Jesus mir vergeben hat. Ich möchte Ihnen das auch sagen im Livestream. Wenn Sie sich heute für Jesus entscheiden, jawohl, beten Sie dieses Gebet, aber machen Sie es bewusst mit jemandem zusammen fest. Wir werden Ihnen auch am Ende eine Gelegenheit geben, wie Sie mit uns in Berührung kommen können und wie wir Ihnen weiterhelfen, dass es wirklich eine klare Sache ist. Also, das Erste, was Jesus schenken möchte, er möchte unser Leben, die Sünden vergeben. Ein Zweites. In dem Augenblick, in dem Jesus uns die Sünden vergibt, hebt er die Trennung auf zwischen Gott und uns und schenkt uns tiefe Gemeinschaft mit Gott. Die Bibel lehrt uns, dass jeder Mensch durch die Sünden zunächst einmal getrennt von Gott lebt. Die Bibel sagt, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. In dem Zustand, in dem wir leben, und in dem Zustand, in dem wir sterben, verbringen wir die Ewigkeit. Das heißt, wenn wir in diesem Leben Gemeinschaft haben mit Gott, wenn wir im Sterben Gemeinschaft haben mit Gott, verbringen wir die ganze Ewigkeit in Gemeinschaft mit Gott. Die Bibel redet vom Himmel, von der Herrlichkeit, vom ewigen Leben. Wenn wir aber hier in diesem Leben getrennt von Gott leben, und wenn wir getrennt von Gott sterben, verbringen wir die ganze Ewigkeit getrennt von Gott. Die Bibel redet von der ewigen Nacht, von der ewigen Verdammnis. Die Bibel redet von der Hölle. Wissen Sie, ich frage mich manchmal, warum Menschen im Blick auf die Ewigkeit so oberflächlich sind. Und ich kann es mir nur so erklären, dass manche den Eindruck haben, naja, wenn ich mal gestorben bin und am falschen Ort sein sollte, gibt es sicher noch ein Hintertürchen, um trotzdem in den Himmel zu kommen. Ich war ein kleiner Junge. Meine Eltern waren mit Freunden zusammen, man kam auch irgendwie auf den Glauben zu sprechen. Ich weiß nicht mehr genau, was man alles geredet hat, aber an etwas kann ich mich erinnern. Einer der Anwesenden sagte, naja, wenn ich mal am falschen Ort bin, gibt sicher ein Hintertürchen, um trotzdem in den Himmel zu kommen. Nein, sagt die Bibel. Nein, sagt Jesus. Hier und in diesem Leben entscheidet es sich, wo sie die Ewigkeit verbringen. Das heißt, im Augenblick des Sterbens sind die Würfel gefallen. Und jetzt kommt das Schöne. In dem Augenblick, in dem ihnen Jesus die Sünden vergibt, hebt er die Trennung auf zwischen Gott und uns und schenkt uns tiefe Gemeinschaft mit Gott in diesem Leben, durch Sterben hindurch für die ganze Ewigkeit. Wissen Sie, was das Schönste ist in meinem Leben? Die Gemeinschaft mit Gott. Wenn ich bete, dann weiß ich, Gott hört meine Gebete. Die gehen nicht nur bis zur Decke und prallen wieder zurück. Gott redet zu mir, zum Beispiel, wenn ich die Bibel lese. Es gibt Tage, natürlich nicht jeden Tag, aber es gibt Tage und diesen Tagen, wo ich hier bin, habe ich es einmal erlebt, da lese ich die Bibel und ich kann Ihnen ganz genau sagen, was Jesus mir an dem Tag gesagt hat. Manchmal redet er durch eine gute Predigt, manchmal durch andere Menschen. Gott führt mein Leben. Ich bin seit über 43 Jahren auf dem Weg mit Jesus. Und wenn ich zurückblicke, ich kann sagen, Jesus hat mein Leben wunderbar geführt. Nicht schmerzfrei. Wir haben Nöte erlebt. Meine Frau hatte Krebs vor etwa 11 Jahren. Unsere jüngste Enkelin ist gestorben. Das waren schon große Schläge. Aber es war gleichzeitig auch eine Erfahrung zu erleben, wie Jesus dabei ist, wie er mit uns durch diese Zeit hindurchgegangen ist, wie er uns getröstet hat. Das macht mir wirklich Mut für die Zukunft. Und dann noch etwas. Irgendwann werden wir alle die letzte Reise antreten. Ist uns das bewusst? Und ist Ihnen klar, dass kein Mensch Sie auf dieser letzten Reise begleiten kann? Irgendwann werden Sie die letzte warme Hand loslassen. Aber wenn Sie Jesus im Herzen haben, wird Jesus Sie durch Sterben hindurch begleiten. Und dann werden Sie bei ihm sein für alle Ewigkeit. Sie werden seine Größe sehen. Sie werden seine Herrlichkeit sehen. Sie werden seine Liebe erleben. Es wird wunderschön sein. Möchten Sie das erleben? Sie dürfen schon ein bisschen hier in Thayingen reagieren. Möchtest du das erleben? Ja, ich denke schon. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, schenkt er uns Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Also noch besser. Das Dritte. Jesus befreit uns vom Fluch, der auf unserem Leben lastet und will unser Leben tiefgreifend segnen. Die Bibel lehrt uns, durch den Sündenfall und durch die persönlichen Sünden steht jeder Mensch zunächst einmal unter dem Fluch Gottes. Unter dem Fluch Gottes zu stehen heißt, ich habe keine Gemeinschaft mehr mit Gott. Ich habe kein Ansehen mit Gott. Mein Leben ist nicht wirklich erfüllt. Darf ich Sie einmal fragen? Angenommen, Sie wüssten heute Morgen ganz genau, dass Sie noch 24 Stunden zu leben haben. Bitte, ich wünsche Ihnen ein langes Leben. Aber denken Sie es mal durch, gut durch. Angenommen, Sie wüssten, Sie haben noch 24 Stunden zu leben. Hat es sich gelohnt, dass Sie gelebt haben? Wenn Sie noch einmal von vorne beginnen könnten, würden Sie wenigstens einen großen Teil Ihres Lebens gleich leben. Wie viele Menschen haben immer den Eindruck, das Beste kommt erst noch, vielleicht morgen, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr, in 10 Jahren. Aber im Moment leben sie unter dem Strich. Wissen Sie, wenn das ein Teenager sagt, das Beste kommt erst noch, dann habe ich dafür Verständnis. Aber wenn das Menschen in meiner Preiskategorie sagen, oder vielleicht noch älter, ja, dann stimmt doch irgendetwas nicht. Wissen Sie, was nicht stimmt? Sie stehen nicht wirklich unter dem Segen Gottes, sondern unter dem Fluch. Dass ein Mensch unter dem Fluch steht, ist nicht immer gleich deutlich zu sehen. Bei manchen sieht man es sehr deutlich, bei anderen etwas weniger. Aber jeder Mensch steht zunächst einmal unter dem Fluch. Ich möchte Ihnen mal zeigen, was das bedeutet. Zugegeben ein extremes Beispiel. Ich denke an einen jungen Mann. Er war 32 Jahre alt, lebte geschieden und getrennt von seiner Frau und von seiner Familie, war arbeitslos. Und er wollte seinem Leben ein Ende setzen und er machte das, indem er Heroin spritzte. Aber er spritzte nicht nur Heroin, sondern er spritzte Heroin mit schmutzigen Spritzen, ganz bewusst. Nun, auch solche Leute hängen an ihrem Leben, das ist gut so. Und so hat er mir eines Tages angerufen, hat gesagt, könntest du nicht nach Zürich kommen? Ich bin nach Zürich gefahren, in seine Bude, in sein Zimmer. Und wissen Sie, ich habe schon viel erlebt, es erschüttert mich nicht so schnell etwas. Aber als ich in seiner Bude war, das war schon unglaublich schrecklich. Da war ein Stuhl, ein Tisch, ein Bücherregal. Am Boden lag eine Matte, eine Matratze. Und darauf saß er, etwa so groß wie ich, 45 Kilo leicht, seine Augen in tiefen Höhlen, seine Arme übersät mit furchtbaren Geschwüren. Es war ganz schlimm. Ich habe diesen Mann angeschaut und habe gedacht, so weit kann es mit jemandem kommen, der nicht unter dem Segen, sondern unter dem Fluch steht. Noch einmal, nicht bei jedem Mensch ist es gleich deutlich zu sehen, aber jeder Mensch steht zunächst einmal unter dem Fluch Gottes. Und jetzt kommt das Evangelium. Als Jesus am Kreuz gehangen ist, hat er nicht nur unsere Sünden auf sich genommen, sondern auch unseren Fluch. Die Bibel sagt, Christus aber hat uns vom Fluch des Gesetzes erlöst. Als er für uns zum Fluch geworden ist, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Wissen Sie, als Jesus an diesem Kreuz hing, war es wahrscheinlich so, dass die Juden es nicht wagten, zu nahe an dieses Kreuz hinzugehen, weil sie Angst hatten, wenn der Schatten des Kreuzes sie berühre, dann wären sie unrein. Einige haben es vielleicht doch gewagt, sie sind zu diesem Kreuz gegangen, haben aufs Kreuz gespuckt, haben gesagt, verfluchter Jesus. Haben sie Wahrheit gesagt? Haben sie die Wahrheit gesagt? War Jesus am Kreuz ein von Gott Verfluchter? Ja, sie haben absolut die Wahrheit gesagt. Jesus war am Kreuz ein von Gott Verfluchter. Warum? Weil er unseren Fluch auf sich genommen hat. Und weil er unseren Fluch getragen hat, kann er uns vom Fluch erlösen. Und das Gegenteil vom Fluch ist Segen. Er kann uns tiefgreifend segnen. Unter dem Segen Gottes zu stehen heißt, ich habe wieder Gemeinschaft mit Gott. Ich habe bei Gott Ehre und Ansehen. Mein Leben ist wirklich erfüllt. Damit es keine Missverständnisse gibt, unter dem Segen Gottes zu stehen heißt nicht, ich habe keine Probleme mehr. Aber Jesus ist dabei. Ich möchte ein paar Beispiele zeigen, was es bedeutet, unter dem Segen Gottes zu stehen. Wenn Sie zum Beispiel, wenn jemand schwer krank ist, todkrank, Die Ärzte können ihm nicht mehr helfen. Und er steht unter dem Segen Gottes, dann kann das bedeuten, dass dieser Mensch durch ein Wunder geheilt wird. Ich hoffe, Sie wissen das. Das größte Heilungswunder, das ich in meinem Umfeld erlebt habe in den 1980er Jahren, ärztlich belegt, sonst würde ich Ihnen nicht sagen, war eine junge Frau, die AIDS-krank war, also nicht nur HIV-positiv, sie war AIDS-krank. Und sie hatte nur noch einen Wunsch, sie wollte nach Südafrika auf eine Missionsstation, um im Frieden dort zu sterben. Die Mitarbeiter haben für sie gebetet und statt dass es bergab ging, ging es immer mehr bergauf. Und irgendwann hat ein Mitarbeiter gesagt, lass dich noch einmal untersuchen. Hat sie sich nochmals untersuchen lassen und war gesund. Nicht einmal mehr HIV-positiv. Ich weiß, dass das medizinisch nicht möglich ist, aber sie ist ärztlich belegt. Es kann aber auch bedeuten, dass jemand krank ist und krank bleibt. Ich denke an einen 18-jährigen Mann, der hatte Krebs. Sein ganzer Körper war zerfressen von diesem schrecklichen Krebs. Am letzten Tag seines Lebens, am Morgen, sagte er mit einer ganz schweren Zunge, weil er fast nicht mehr reden konnte, im Grunde genommen ein Gebet, er sagt, O Gott, wie hab ich dich lieb. Und dann sagt er den ganzen Tag nichts mehr, am Abend noch einmal, dann sagt er, und jetzt wird's noch schöner. Und mit diesen Worten stirbt er. Verstehen Sie, man kann sich fragen, was ist das größere Wunder? Heilung oder durchgetragen werden? Oder wenn ein Ehepaar, beide, Mann und Frau, unter dem Segen Gottes stehen, dann bedeutet das eine glückliche, eine harmonische Ehe. Natürlich gibt es Spannungen. Natürlich gibt es Schwierigkeiten, natürlich streitet man, natürlich muss man einander immer wieder vergeben. Aber es bedeutet eine glückliche, harmonische Ehe. Und das heißt heute etwas, wo so viele Beziehungen wieder auseinanderbrechen. Und jetzt steht ein Ehepaar unter dem Segen Gottes und erlebt eine harmonische, erfüllte Ehe. Auf jeden Fall habe ich es noch nie erlebt, dass ein Mensch unter dem Segen Gottes gestanden ist und in seinem Leben Schiffbruch erlitten hat. Das gibt's nicht. Die Geschichte von vorhin geht weiter. Ich habe diesem Mann auf der Matratze gesagt, du brauchst Jesus. Dann habe ich ihm das Evangelium erklärt, habe ihn gefragt, möchtest du das? Und ich sage Ihnen, er war so am Boden, dass er den letzten Strohhalm ergriff. Jawohl, er war bereit. Er hat seine Sünden bekannt, hat Jesus in sein Leben aufgenommen. Und dann hat er am Ende gesagt, Herr Jesus, wenn du aus meinem verpfuschten Leben noch etwas machen kannst, dann bitte tu das. Bin dann nach Hause gegangen und wie das bei solchen Menschen der Fall ist, oft der Fall ist, ich habe ihn aus den Augen verloren, ist umgezogen, ich wusste nicht mehr, wo er ist. 3 Monate später ruft er mich an. Könnten wir uns nicht treffen? Wir haben an einem anderen Ort in Zürich ausgemacht, ich bin dorthin gefahren und dann stand ein neuer junger Mann vor mir. Hat er wieder zugenommen an Gewicht, seine Augen leuchteten, seine Geschwüre waren zu Narben geworden. Wir haben so ein bisschen miteinander geplaudert, aber nach einigen Minuten habe ich es nicht mehr ausgehalten, habe ich gesagt, du hör mal, was ist denn mit deinem Leben passiert? Dann schaut er mich ganz groß an und sagt, ja, du warst doch dabei. Ich habe mich für Jesus entschieden. Und Jesus hat sein Versprechen eingelöst, hat mich vom Fluch befreit und mein Leben gesegnet. Und dann hat er im Laufe des Nachmittages noch etwas gesagt. Er hat gesagt, weißt du, Beat, ich habe 2 Namen. Ich heiße Mohammed und Reza. Meine neuen christlichen Freunde, die ich inzwischen kennengelernt habe, kennen mich nur unter dem Namen Reza. Mohammed ist gestorben, Reza lebt. Meine Freunde, das möchte Ihnen Jesus schenken. Er möchte Ihr Leben tiefgreifend segnen. Ich komme noch zu einem 4. Können Sie noch zuhören? Noch einmal durchatmen. Ich glaube, es wird noch schöner. Jesus befreit uns aus der Macht Satans. Die Bibel lehrt uns, dass jeder Mensch durch den Sündenfall und durch die persönlichen Sünden zunächst einmal im Machtbereich des Teufels ist. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich könnte vieles in der Seelsorge nicht verstehen, wenn ich nicht glauben würde, dass es einen Teufel gibt, der uns ganz schön in der Mangel hat. Darf ich heute einmal ein bisschen konkret werden? Oh, sagen Sie, du bist ja immer konkret. Darf ich konkret werden? Wie viele leiden an zwischenmenschlichen Spannungsfeldern? An Hass, an Groll, an Aggressionen, an Neid, an Eifersucht und so weiter. Wie viele können nicht vergeben? Wissen Sie, wem Sie am meisten schaden, wenn Sie nicht vergeben? Sich selber, müssen Sie wissen. Wissen Sie, die säkularen Psychotherapeuten haben schon längstens herausgefunden, wie wichtig es wäre, zu vergeben. Aber sie sagen, unsere Patienten können es nicht. Oder denken Sie an das Negativreden über andere. Es gibt Leute, die reden immer negativ. Über die Nachbarn, über andere Leute in der Gemeinde, über die Ältesten, über die Pastoren. Und die merken nicht einmal, dass sie da eigentlich von einer finsteren Macht getrieben werden dazu. Das müssen Sie sich im Klaren sein. Es gibt keine Berechtigung, negativ über die Ältesten zu reden. Und schon gar nicht über die Prediger zu reden. Sie haben keine Berechtigung. Und wenn Sie das tun, dann ist das ein Trick des Teufels und Sie sind ihm aufgestanden. Ich leide darunter, dass so viele Älteste, so viele Pastoren leiden, weil immer wieder kritisiert wird. Nehmen Sie das ganz, ganz ernst. Ich bin ganz sicher, dass ich die Bibel auf meiner Seite habe. Und ich denke an die vielen Gebundenheiten. Drogensucht, Alkohol, Nikotin, auch die Essprobleme, vieles, vieles mehr. Spielsucht, Eifersucht. Und ich denke, das weite Gebiet der Sexualität. Ich meine, Sexualität ist etwas, was Gott in unser Leben eingelegt hat. Ich hoffe, Sie wissen das. Es gibt ja irgendwelche Leute, die sagen immer wieder, die Sexualität ist vom Teufel. Ich sage immer, hören Sie mal, so eine tolle Sache kann der Teufel gar nicht erfinden. Ich sage immer wieder, die Sexualität ist eine der schönsten natürlichen Geschenke, die Gott in unser Leben hineingelegt hat. Liebe Ehepaare, ich hoffe, Sie wissen das. Und ich muss Ihnen sagen, wenn in Ihrer Beziehung hier nichts mehr läuft, keine Zärtlichkeit mehr, keine Erotik mehr als Ehepaar, nur zu den Ehepaaren, dann stimmt wahrscheinlich etwas in Ihrer Beziehung zu Ihrem Mann oder zu Ihrer Frau nicht. Das ist ein Zeichen. Ich wünsche den Ehepaaren heute Nachmittag, gehen Sie einmal nach Hause, trinken Sie eine Tasse Tee und reden Sie mal darüber. Aber liebe Männer, sagen Sie nicht, hast du gehört, was er heute Morgen gesagt hat? Bitte, bitte. Liebe Männer, wenn in der Sexualität nichts mehr verläuft, liegt es wahrscheinlich nicht an Ihrer Frau, sondern an Ihnen. Da müssen wir sehr offen und ehrlich drüber reden. Aber wie groß ist die Not auf der anderen Seite? Suchtartige Selbstbefriedigung. Schmutzige Fantasien. Pornografie. Ich sage es einfach noch einmal. Wenn Sie Pornografie konsumieren und 70-80% der Männer hier drin konsumieren Pornografie, das ist einfach die Statistik, dann haben Sie ein Riesenproblem. Und Sie haben eigentlich keine Chance, freizukommen. Sie haben nur eine Chance mit Jesus. Und Sie brauchen wahrscheinlich seelsorgliche Begleitung. Und ich sage den Männern jetzt bitte, es hat Ihnen niemand gesagt, dass Sie Pornografie konsumieren müssen. Jetzt seien Sie bitte Mann genug und gehen die Sache in der Seelsorge an, auch wenn es ein bisschen peinlich ist. Sie betrügen Ihre Frau oder Ihre spätere Frau oder wie auch immer. Oder ich denke an die Tobsuchtsanfälle. Immer wieder bricht man durch. Also Sie merken, Satan hat uns ganz schön in der Mangel, ganz schön im Griff. Und dann noch etwas, Satan ist der Vater der Lüge. Er setzt alles dran, dass sie sich nur nicht für Jesus entscheiden. Er streut intellektuelle Zweifel. Er streut manchmal auch gefühlsmäßige Zweifel. Ich bin Menschen begegnet, die haben gesagt, ich weiß, dass ich mich für Jesus entscheiden sollte. Aber ich habe keine Lust dazu. Und dann gibt's noch etwas. Manche Leute sagen, ich weiß, dass ich mich für Jesus entscheiden sollte, aber ich bin enttäuscht von Christen. Vielleicht sind Sie enttäuscht von Christen, vielleicht sogar von Christen aus dieser Kirche. Das ist ja ein Riesenproblem, wenn die Kirche schon so alt ist und man hat schon manche Erfahrungen gemacht, auch mit Christen. Und vielleicht sind Sie enttäuscht von Christen aus dieser Kirche in Taiingen. Schön, dass Sie hier sind. Vielleicht sind Sie im Livestream dabei und auch Sie sind irgendwo enttäuscht von Christen. Hören Sie mal, gehen Sie hier nicht auf den Leim vom Teufel. Wir müssen unterscheiden zwischen Jesus und den Christen. Jawohl, die Christen können enttäuschen, aber Jesus nicht. Und ich rufe Sie in erster Linie eben zu Jesus und erst dann auch die Gemeinschaft mit anderen Christen. Es geht um Jesus heute. Lassen Sie sich nicht abhalten. Und dann gibt's noch so einen Trick des Teufels. Er setzt alles dran, dass man sich nicht heute für Jesus entscheidet. Es muss Ihnen sagen, eine Entscheidung für Jesus geschieht nicht locker vom Hocker. sondern die ist oft mit einem Kampf verbunden, manchmal sogar mit einer schlaflosen Nacht. Ich erinnere mich an einen Jugendevent, ich war noch jünger, und in einem Jugendevent, und wenn man jünger ist, darf man noch ein bisschen direkter sein. Und dann habe ich am Ende gesagt, wenn jetzt jemand hier ist, der genau weiß, dass er sich für Jesus entscheiden sollte und es nicht tut, dem wünsche ich eine schlaflose Nacht. Ich habe es wirklich lieb gemeint. Unter den Zuhörern und Zuhörerinnen war eine junge Frau, die hat sich mächtig aufgeregt. Wie kann der nur so reden? Geht nach Hause, legt sich ins Bett und kann nicht schlafen. Aber diese schlaflose Nacht war heilsam. Am nächsten Abend ist sie gekommen und hat einen Schritt zu Jesus getan. Ich wünsche Ihnen keine schlaflose Nacht. Aber ich sage Ihnen, in wenigen Minuten, wenn ich Ihnen dann die Möglichkeit gebe, sich für Jesus zu entscheiden, wird in Ihnen ein innerer Kampf passieren. Sie werden sagen, nein, soll ich das jetzt machen oder nicht? Sie werden auch plötzlich unkonzentriert werden unter Umständen, weil der Teufel alles dran setzt, dass Sie sich nur nicht heute für Jesus entscheiden oder heute einen neuen Anfang mit Jesus machen. Aber jetzt kommt das Schöne, ich habe es gestern Abend schon erklärt, als Jesus am Kreuz hing, hat er Satan und die Dämonen besiegt. Die Bibel sagt, dazu ist Jesus erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. An einer anderen Stelle sagt die Bibel, Jesus ist Mensch geworden, um durch seinen Tod dem Teufel die Macht zu entreißen. Wir wissen nicht genau, was in der unsichtbaren Welt passiert ist, als Jesus am Kreuz hing, aber wir können es ahnen. Satan hat die Leute angestachelt, kreuzigt ihn, hinweg mit ihm, wir wollen nichts mit ihm zu tun haben. Verstehen Sie, die Menschen waren ja außer sich, die waren ja in Rage, nicht mehr normal. Und dann hing Jesus dort, völlig hilflos, und ich kann mir vorstellen, wie Satan, wie die Dämonen triumphierten, weil sie den Eindruck hatten, jetzt sind wir unseren ärgsten Feind bald endgültig los. Und dann hing Jesus dort und dann rief er plötzlich den Ruf des Triumphes. Es ist vollbracht. Und ich kann mir vorstellen, wie Satan zusammenzuckte, wie die Dämonen zusammenzuckten, weil sie merkten, der Plan geht nicht auf. Und dann starb Jesus. Und in diesem Augenblick wusste Satan und wussten die Dämonen, wir sind besiegt, noch nicht vernichtet. Das steht aus, wenn Jesus wiederkommt, aber besiegt. Dass Jesus wirklich der Sieger war, bewies er am dritten Tag. Da ist er real, körperlich von den Toten auferstanden. Das heißt, er hat den letzten Feind, wie die Bibel sagt, den Tod überwunden. In einem alten Lied heißt es, Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Darum wähle ich ihn. Jetzt könnten Sie natürlich fragen, Beat, wo sehe ich denn Sie, Jesu? Wenn ich in die Welt hinausschaue, habe ich doch den Eindruck, überall gewinnt der Teufel. Wo sehe ich den Sieg Jesu? Wissen Sie, wo man ihn sieht? Oder sollte ich besser sagen, wo man ihn sehen sollte? Im Leben von Menschen, die sich einmal klar für Jesus entschieden haben, verbindlich mit Jesus unterwegs sind, diese Menschen haben nämlich Sieg über die Sünde. Bitte, ich sage nicht, dass ein Christ nie mehr sündigt. Wir sündigen alle immer wieder. Aber von der Bibel her ist die Sünde nicht mehr der Normalzustand. Es ist wirklich die Ausnahme. Jesus schenkt Sieg. Kann er Sieg schenken über Hass, Groll und Aggressionen? Natürlich. Anstelle von Hass tritt Liebe. Anstelle von Groll und Aggressionen tritt Friede und Freundlichkeit. Jesus holt uns vom Ego-Trip herunter. Kann Jesus freimachen von Süchten und Gebundenheiten? Natürlich, wie oft habe ich es erlebt? Menschen sind frei geworden von Drogen. Ich habe es erlebt, sie sind frei geworden vom Alkohol. Sie sind frei geworden vom Rauchen und von vielen anderen Problemen. Natürlich kann Jesus freimachen. Kann Jesus freimachen von einer falsch ausgelebten Sexualität? Ja. Kann von suchtartiger Selbstbefriedigung freimachen, selber erlebt? Er kann uns von schmutzigen Fantasien freimachen. Junge Männer haben mir unter Tränen gesagt, ich komme an keiner attraktiven Frau vorbei, ohne dass ich dummes Zeugs denke. Und sie haben geweint. Und dann haben sie sich für Jesus entschieden und haben plötzlich erlebt, Jesus hat ihre Fantasie geheilt. Und sie konnten sagen, wenn ich heute eine hübsche Frau anschaue, dann kann ich mich an ihr freuen, wie an einer schönen Blume. Männer, das ist was anderes. Und jetzt kommt etwas ganz Tolles. Jesus kann freimachen von Pornografie. Es ist wirklich möglich. Das ist die gute Nachricht. Ich höre das immer wieder. Es ist gar nicht so schwierig, aber Sie müssen Mut haben. Sie müssen sich einmal demütigen. Sie müssen mal in die Seelsorge gehen, Jesus im Zentrum haben. Jesus macht Sie frei. Das ist wirklich die gute Nachricht. Jesus kann frei machen von Tobsuchtsanfällen und vieles mehr. Jetzt sitzen Sie vielleicht da oder sind auch bei Livestream mit uns verbunden und Sie sagen, Beat, ich habe mich für Jesus entschieden. Und ich lebe auch ein Stück mit Jesus, gehe in eine Kirche, lese die Bibel, bete. Aber dieses veränderte Leben, von dem du hier redest, von dem ich weiß, dass es in der Bibel steht, das kenne ich nicht. Und Sie fragen mit Recht, woran liegt das? Und ich habe es in diesen Tagen schon mal erklärt, aber weil es so eine wichtige Wahrheit ist, erkläre ich es noch einmal. Wenn Sie sich für Jesus entschieden haben, wenn Sie sich wirklich bekehrt haben, dann ist Jesus in Ihrem Leben drin. Das macht Ihnen nicht madig. Aber wenn Sie dieses veränderte Leben nicht kennen, dann ist Jesus zwar in Ihrem Leben drin, aber er ist nicht auf dem Thron in Ihrem Leben. Er ist nicht an der Schaltzentrale in Ihrem Leben. Er ist nicht Herr in Ihrem Leben. Sondern er ist irgendwo am Rande in Ihrem Leben. Und wenn er am Rande in Ihrem Leben ist, dann erleben Sie so eine langweilige Christusnachfolge. Dann erleben Sie eben diese Veränderung nicht. Und ich bitte Sie einfach, lügen Sie sich jetzt nicht in die Tasche. Wenn Sie vorher plötzlich gemerkt haben, ja, da gibt's Dinge, die stimmen nicht, sagen Sie nicht, ah, der übertreibt halt. Nehmen Sie das wirklich ernst. Und die Lösung ist jetzt nicht, dass Sie nach Hause gehen und sagen, ich muss mich selber anstrengen, um ein besserer Mensch zu werden. Sie können das schon versuchen. Das Problem ist, je mehr Sie sich anstrengen, sagt übrigens auch die Bibel, je mehr Sie sich selber bemühen, umso mehr werden Sie in die alten Verhaltensmuster hineinkommen. Sie haben keine Chance. Aber es gibt eine Möglichkeit. Sie erlauben Jesus, in die Mitte Ihres Lebens zu kommen. Sie erlauben ihn, auf den Thron zu setzen. Sie übergeben ihm ihr Leben, soweit Sie es abschätzen können. Sie kapitulieren auch mit den Dingen, mit denen Sie nicht fertig werden. Sagen, Jesus, tut mir leid, ich werde nicht fertig, dass ich immer wieder negativ rede. Das ist so eine Sache in meinem Leben geworden. Ich werde nicht fertig, dass ich immer wieder irgendwo gebunden bin. Ich werde nicht fertig, dass ich mit meinen Tobsuchtsanfällen nicht fertig werde. Aber ich geb's dir. Und ich gebe dir mein Leben ganz. Und ich bitte dich wirklich, dass du mich veränderst. Und er wird sie verändern. Manchmal punktuell. In vielen Fällen aber als Prozess, das möchte ich Ihnen auch sagen. Der aber damit beginnt, dass sie Jesus auf den Thron in ihrem Leben lassen. Vor vielen Jahren mache ich einen Spaziergang an einem benachbarten See vorbei. Ich war schon fast wieder beim Auto, dann begegnen mir drei junge, hübsche Damen. Die waren schon fast an mir vorbei. Dann sagt eine der drei, bist du nicht Beat? War schon ein bisschen überrascht, aber das kann ja mal vorkommen. Ich sage, ja, der bin ich. Frage ich zurück, wer bist du? Und dann sagt sie, ich bin Petra. Ich habe normalerweise ein ganz schlechtes Namensgedächtnis, aber an Petra konnte ich mich sofort erinnern, weil Petra wenige Jahre vorher als Junkie in unsere Kirche gekommen ist. Schwerst drogenabhängig. Sie hat sich für Jesus entschieden, erlebte einige Up and Downs, Hochs und Tiefs, ging dann in eine christliche Drogenreha und Jesus hat sie ganz frei gemacht. Und dann stand diese junge Frau vor mir, diese ehemalige Junkie, hübsches Mädchen, leuchtende Augen. Und dann erzählte sie, sagte, weißt du, Beat, ich habe gerade jetzt meinen beiden Freundinnen erzählt, was ich mit Jesus erlebt habe. Und sie hat gestrahlt, weil Jesus ihr Leben neu gemacht hat. Meine Freunde, das ist das Angebot des Evangeliums heute. Ich möchte diesen heutigen Morgen zusammenfassen. Wir haben gesehen, Jesus Christus ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Weil er am Kreuz gestorben ist, kann er uns die Sünden vergeben. Er kann uns Gemeinschaft schenken mit dem lebendigen Gott. Damit wir das aber erleben, müssen wir uns einmal klar für Jesus entscheiden. Wir müssen uns einmal klar bekehren. Und ich frage Sie hier, die Sie hier in Thayingen sind, haben Sie sich für Jesus entschieden? Und ich frage Sie im Livestream, haben Sie sich für Jesus Christus wirklich entschieden? Ich frage nicht, ob Sie christlich sind. Ich frage nicht, ob Sie in eine Kirche gehen. Sondern ich frage Sie, haben Sie sich für Jesus entschieden? Und wenn nein, dann möchte ich Ihnen jetzt wieder ein Angebot machen, wie an jedem Abend. Ich werde jetzt dann gleich ein Übergabegebet beten, also ein Gebet, wie man mit Jesus starten kann, so ein Bekehrungsgebet. Und ich werde Ihnen das Satz für Satz nachbeten. Und wenn Sie möchten, dürfen Sie das einfach in Ihrem Herzen mitbeten. und es zu Ihrem persönlichen Gebet machen. Auch wenn Sie bei Livestream dabei sind, dürfen Sie jetzt einfach dann Ihre Augen schließen und dieses Gebet einfach mitbeten. Und damit diese Entscheidung für Jesus Christus ein für alle Mal festmachen. Das Dritte, was Jesus schenken möchte, er befreit uns vom Fluch, der auf unserem Leben lastet, will unser Leben segnen. Und das Vierte, er befreit uns aus der Macht Satans, aber er kann das nur tun, wenn er in der Mitte in unserem Leben ist. Und wenn er das nicht ist, und ich spreche noch einmal Sie hier an in Thayingen, dann sprechen Sie dieses Gebet auch mit. Treffen Sie eine neue Entscheidung. Sie können es ja dann innerlich noch ein bisschen anpassen, dass es für Sie passt. Und ich bitte das auch im Livestream. Wenn Sie vielleicht Christ sind, aber Sie merken, Jesus ist am Rand in Ihrem Leben, dann beten Sie dieses Gebet einfach auch mit. Sind Sie bereit? Im Livestream? Dann möchte ich Sie bitten, dass Sie sich jetzt neigen und vielleicht auch Ihre Augen schließen. Das hilft zur Konzentration. Und machen Sie jetzt dieses Gebet, wenn Sie möchten, zu Ihrem persönlichen Gebet. Herr Jesus Christus, dürfen Sie es nachbeten. Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du dort eine vollkommene Erlösung geschaffen hast. Und ich komme jetzt zu dir. Ich bekenne dir meine Schuld und meine Sünden. Ich bin schuldig geworden Gott gegenüber. Ich bin schuldig geworden Menschen gegenüber. Ich bin schuldig geworden mir selber gegenüber. Vergib mir alle meine Sünden. Auch die Sünden, die ich vergessen habe. Mach mein Leben rein. Und jetzt bitte ich dich, Herr Jesus, komm in mein Leben hinein. Oder komm neu in die Mitte meines Lebens. Mein Leben soll dir gehören. Von jetzt an und für immer. Verändere du mich so, wie du mich haben willst. Danke, dass du mich jetzt gehört hast. Danke, dass du mich angenommen hast. Danke, dass du mir die Sünden vergeben hast. Und danke, dass ich dein Kind geworden bin. Ich möchte jetzt mit dir leben. Wenn Sie jetzt eine Entscheidung für Jesus getroffen haben oder einen Neuanfang, dann ermutige ich Sie, bleiben Sie einfach zurück. Sie können an Ihrem Platz sitzen bleiben, dort wo Sie sind, werden dann auf Sie zukommen und werden mit Ihnen reden, vielleicht mit Ihnen beten, doch das noch einmal festmachen. Wir werden Ihnen auch ein kleines Heft schenken mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus Christus. Das machen wir übrigens auch denen, die bei Livestream sich bei uns melden. Wir schicken Ihnen dieses kleine Heft. Ich ermutige Sie dazu, dass Sie dieses Angebot annehmen. Darf ich euch jetzt bitten mit dem letzten Lied, Jesus, zu dir darf ich kommen, wie ich bin. Das ist das Angebot. Und ich möchte Sie ermutigen, achten Sie noch einmal auf die dritte Strophe. Die ist sehr berührend und unterstreicht das, was ich Ihnen heute gesagt habe.
Bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für dich. dir kann ich so.